Willkommen bei den Datenschutzplaudereien. Aktuelles, Bemerkenswertes und Persönliches rund um den Datenschutz und verwandte Themen.
Guten Tag, mein Name ist Martin Steiger.
Und mein Name ist Andreas von Gunten.
Andreas, heute schlage ich vor, dass wir einen Jahresrückblick machen. Und zwar einen Jahresrückblick auf unseren Podcast. In diesem Jahr hat es 69 Podcast-Episoden gegeben, bislang. Ich schlage vor, wir tun hier die Liste auf ein bisschen durchscrollen und reden über das eine oder andere Thema. Zuerst möchte ich aber noch Follow-up machen, aber nur ganz kurz. Andi, du hast, glaube ich, einen Veranstaltungshinweis, gell?
Genau. Ich möchte gerne darauf hinweisen, dass wir am 20. oder 21. Februar 2026 wieder den Winterkongress der Digitalen Gesellschaft haben. Jetzt wieder in der Roten Fabrik. Er war jetzt zweimal in Winterthur. Jetzt findet er wieder in der Roten Fabrik statt. Und das ist ein ganz toller Anlass mit sehr vielen Vorträgen und Diskussionspanels und so weiter. Fährt am Freitagabend an und am Samstag den ganzen Tag. Und dort kann man wirklich ganz viel lernen zum Thema digitales Leben. Digitale Themen ganz generell ist einfach, es macht auf jeden Fall Spass, dort zu sein. Und ich kann es allen empfehlen.
Definitiv. Ich bin auch froh, dass wir wieder in Zürich sind. Da haben wir nämlich viel mehr Platz. Das ist im Provisorium in Winterthur im Casinotheater ein bisschen eng gewesen, zum Teil. Auch lässig, aber zum Teil ein bisschen eng. Dafür ÖV-mässig habe ich die Lage fast besser gefunden in Winterthur. Ich konnte vom Bahnhof ein paar Meter laufen, bis dort gewesen. Rote Fabrik ist hier in Wollishofen bei Zürich. Aber nein, es lohnt sich. Auch preislich. Wir haben schon 30 Franken für Mitglieder von der digitalen Gesellschaft dabei. Andere zahlen 40 Franken. Also es ist mal so ein Event, wie ich sagen, da kann man nicht viel falsch machen.
Genau, und wir freuen uns auf jeden Fall, wenn wir ganz viel von euch dort antreffen.
Dann, ich habe gesagt, Follow-up, nur ganz kurz. Wir haben ja über den Totalausfall beim Hoster Webland hier in der Schweiz geredet. Dort zuerst ein kleines Korrigendum. IWB, wo das Datacenter betreibt, wo der Strom ausgefallen ist, für Webland, aber auch für den Hoster Cyan. Die sind in Basel-Stadt, nicht Basel-Landschaft. Das ist ja dort noch wichtig, wie mir mitteilt worden ist. Und dann habe ich verschiedene Hinweise aus dem Publikum bekommen, im Zusammenhang mit einem Blogbeitrag, wo ich über die allgemeinen Geschäftsbedingungen von Webland geschrieben habe. Dort hat man mir gesagt, ja, Metanet, die sind auch so ein bisschen ähnlich unterwegs. Die sind 2022 auch übernommen worden, und zwar von Dogado. Also sind es auch in ausländischer Hand. Und dort gibt es wohl auch das ein oder andere Problem. Also dort hat sich das Angebot quasi auch verschlechtert. Ich kann das jetzt überhaupt nicht beurteilen. Es sind einzelne Rückmeldungen. Müssen wir da nicht weiter thematisieren. Aber danke für die Rückmeldungen, dass wir es da noch haben können bringen.
Wunderbar. Und ich würde sagen, da wäre der Einstieg dann auch geht, um mal anfangen mit unserem Jahresrückblick. Ihr müsst euch keine Sorgen machen, wir lassen das nicht jede Folge miteinander an. Aber ich finde es auch spannend, wenn wir ein bisschen durchschauen, was so gelaufen ist in den letzten 12 Monaten. Martin, ich würde sagen, start doch du mal. He?
Ja, ich starte mit der ersten Folge vom Jahr 2025. Die ist am 6. Januar veröffentlicht worden. Jetzt haben wir über das Datenleck bei VW mit über 800'000 betroffenen Fahrzeugen geredet. Also ziemlich dramatisch. Aber wie es ist bei so Datenleck, wenn ich mich richtig erinnere, hat das, glaube ich, keine weitere sichtbare Folge gehabt. Ich gehöre zu den Kunden vom VW-Konzern und habe von VW nie etwas mitbekommen, obwohl ich da mutmaßlich betroffen war.
Ein schönes Beispiel, wie Themen kommen und gehen und man oft eigentlich nicht mehr nachhaken. Etwas, was ich immer wieder erstaunlich finde, dass man dann eigentlich nicht nachfasst, auch in den Medien, wo man die Sachen gebracht hat, dass das nicht weiterläuft. Ja, ja, wenn wir weiter schauen, haben wir eine interessante Folge, finde ich, ziemlich in der Mitte vom Januar, wo es ums Verbot von TikTok gegangen ist, unter anderem. Und auch dort sind wir eigentlich nicht sehr viel weiter. Also so wie es jetzt aussieht, ist das ja nicht verboten worden. Und ich glaube, Oracle hat jetzt glaube wirklich angefangen übernehmen. Also irgendeine Firma haben sie, glaube gegründet irgendwie jetzt, oder?
Ja, sie haben jetzt irgendeinen Deal gemacht mit dem Trump. Was einfach das Frappante ist, dass TikTok eigentlich verboten wäre, aber trotzdem mit der App Store zu finden von Apple und Google. Eben auch andere amerikanische Tech-Konzerne haben da mitgespielt, weil der Trump hat gesagt, ja, es ist zwar verboten, aber ihr dürft es trotzdem weiterlaufen lassen. Wir sind da am Deal suchen. Also eins von diesen vielen Trump-Beispielen, wo man hat, eins von diesen vielen Problemen, jetzt, ja, je nach der Zeitenwende in den USA oder überhaupt im Westen.
Mittlerweile reden wir ja von ganz anderen Verboten, gell? Also wir haben jetzt mittlerweile ein Social-Media-Verbot für unter 16-Jährige in Australien. Es wird an verschiedensten Orten von verschiedensten Verboten. Es gibt mittlerweile Leute, die rumlaufen, die eigentlich gerne würden Handys grundsätzlich verbieten, glaube ich. Und irgendwie ist im Moment so ein bisschen die neue Lust am Verbieten, und man hat ein bisschen den Eindruck.
Das ist auch mein Eindruck. Und wie so häufig ist es eben nicht wissenschaftlich fundiert. Also es gibt Probleme mit Social Media, es gibt Probleme mit Smartphone, übrigens in allen Altersklassen. Aber gerade das totale Verbot bei Kindern und Jugendlichen, da steht also sachlich gesehen auf ganz wackeligen Füßen. Da muss man erhebliche Fragezeichen anbringen, auch mit Blick auf Grund- und Freiheitsrecht. Überzeugt und hoffe, dass wir in der Schweiz da andere Lösungen finden. Man muss Lösungen finden, es gibt die Probleme, aber ich glaube, das Verbot auf Seite der Nutzerinnen und Nutzer löst das Problem leider nicht.
Martin, du hast sicher noch weitere Folgen im Visier von dieser ersten Zeit im neuen Jahr, im alten Jahr.
Ja, wenn wir immer im Januar unterwegs sind, jetzt sind dann Themen gekommen, die immer ein bisschen mitlaufen. Also wir haben ein Öffentlichkeitsprinzip oder Transparenz überhaupt. Da haben wir über das Online-Grundbuch im Kanton Zürich diskutiert, wo dann plötzlich im Internet zugänglich war. Wir haben das Thema mit den geheimen Cloud-Verträgen, die Public Clouds Bund, die unterdessen zum erheblichen Teil ja zugänglich sind. Also da ist auch Adrienne Fichter, bekannte Tech-Journalistin zu erwähnen, Republik und bei dir, Andi, bei DENIB. Das haben wir zum Teil gemeinsam, zum Teil getrennt, rausgeholt. Ich sage weitgehend, in Sachen Amazon Web Services läuft das Verfahren noch. Und bei zwei Vertragsbestandteilen von Microsoft, der Bundeskanzlei, plötzlich gemerkt, dass sie gar nicht zuständig sind. Dort fangen sie es nochmal von vorne an. Also, ja, ein Thema für sich. Dann natürlich der AI Act, also KI überhaupt das Thema. Und zum nochmal den Trump erwähnen. Das Data Privacy Framework. Also das ermöglicht ja aus der Schweiz, aus dem Vereinigten Königreich und aus dem europäischen Wirtschaftsraum den Datenexport in die USA. Also dann gilt der Datenschutz als angemessen, höchst umstritten. Aber bis jetzt hat es immer noch gehabt.
Ja, und es ist ja dort in der Folge im Januar darum gegangen, dass das Oversight Board irgendwie aufgelöst worden ist von Trump und dass man eigentlich müssen, vielleicht damit rechnen oder nicht müssen damit rechnen, wir haben uns die Frage gestellt, bleibt das noch bestehen oder was könnte passieren? Und da ist scheinbar jetzt nichts passiert. Also im Moment läuft das Data Privacy Framework munter weiter, so wie es aussieht. Und ich gehe ehrlich gesagt auch nicht davon aus, dass das sehr schnell kippt, weil man das jetzt einfach abbraucht im Moment, habe ich das Gefühl.
Ja, das liegt am EuGH. Es hat ja in dem Jahr im Herbst einen Entscheid vom Gericht der Europäischen Union, vom EuGH, gegeben. Da ist es um eine Nichtigkeitsklage gegen den entsprechenden Angemessenheitsbeschluss der Europäischen Kommission gegangen. Das war der Herr Latombe. Also wir einmal nicht Schrems, sondern Latombe. Da haben wir später im Jahr dann auch darüber geredet. Ja, das läuft noch. Ich habe das Gefühl, es gibt zwar Kritik, eben natürlich auch von Max Schrems und anderen, aber ja, die meisten haben gar nicht das Interesse, genauer hinzuschauen. Oder man weiss nicht so recht, was läuft. Oder jetzt haben die irgendein Oversight Board, aber wer da gerade Mitglied ist und was die machen und so, es ist nicht so durchschaubar. Und ich glaube, eben, das stört eigentlich viel gar nicht.
Habe ich auch das Gefühl, und wir werden dann halt irgendeinen ersten Fall, irgendeinen werden wir den haben. Und können über das reden, wo dann das Data Privacy Framework wieder ziemlich stark in Frage gestellt wird, wenn etwas dann halt schief läuft. Aber solange nichts richtig schief läuft, wird man halt auch nicht gross darüber nachdenken.
Dann im Laufe des weiteren Jahres habe ich immer wieder auch Spezialgäste begrüßen. Zum Teil ein bisschen Hardcore-Datenschutzthema. Das ist mit dem Anwaltskollegen David Vassella. Und ich über die Einwilligung geredet im schweizerischen Datenschutzrecht. Da sind wir beide einigermaßen kritisch. Der EDEP zum Beispiel, der, sage ich immer noch, ist ein grosser Freund von Einwilligungen und so, wo die eigentlich gar nicht so vorgesehen sind. Oder mit der Anwaltskollegin Sarah Bischoff habe ich über die sogenannten privaten Personen im Datenschutzrecht geredet. Also es gibt ja den Begriff, im Zusammenhang mit den Bussen und so weiter. Das sind für mich auch spannende Diskussionen gewesen. Und ich bin immer froh, dass die Spezialgäste sich Zeit nehmen, ihr Wissen teilen. Weil die Spezialgäste sind zwar sehr kompetent damals, aber sie haben keine Selbstverständlichkeit, sich so in einem Podcast auch ziemlich spontan in einer Live-Situation zu äußern. Das ist auch für die meisten Juristinnen und Juristen nach wie vor ungewohnt.
Ja, und ich finde auch, die Folgen sind auch immer sehr spannend tatsächlich, wo du noch externe Gäste kannst dazu nehmen kannst. Es ist natürlich toll, wenn dann Spezialistinnen bei uns so weitgehend können Auskunft geben. Wir können sicher noch weiter auf ein paar Themen sprechen, wenn dann du den Rückblick bei dir anschaust. Aber ich habe da noch gesehen, von den Folgen, die wir dann noch hatten, ich habe noch gesehen, dass Donald Trump da schon das Thema war mit den Steuern auf digitale Dienstleister. Das war jetzt auch wieder, immer wieder ein Thema, oder? Dass man eigentlich sagt, man kann keine Digitalsteuer einführen, weil der Donald Trump sich dagegen wehrt. Und wir haben darüber gehört, dass es in der Schweiz eigentlich schon Netflix-Steuer gibt. Und mich tun es auch in Europa, die Steuern, die gibt es ja, glaube ich, schon, oder? Ich glaube, wir sind nicht die Einzigen, die das haben. Oder ist das irgendwie, täusche ich mich da?
Wir sind nicht die Einzigen. Dahinter steckt auch das grosse Thema von der Plattformregulierung, wo es jetzt ja so einen Entwurf gibt mit dem CompiG in der Schweiz. Da läuft gerade noch Vernehmlassung. Ja, also die Schweiz ist da zurückhaltend europäisch unterwegs. Und da muss man sich auch fragen, was ist noch möglich? Eben, wir haben den Trump-Deal, den man da wohl auch versprechen gemacht hat, wo aber wie immer beim Trump vieles noch unklar ist, sich ja jederzeit ändern kann. Als neue Entwicklung haben wir jetzt aber natürlich auch Sanktionen gegen Personen in Europa, die sich für Plattformregulierung einsetzen. Also da muss man sich an einem gewissen Punkt auch fragen, wenn man jetzt an Behörden in der Schweiz denkt, aber auch die Justiz, können die überhaupt noch entscheiden? Sind die überhaupt noch handlungsfähig? Also ich weiss nicht, ob eine Schweizer Richterin oder jemand in einem Bundesamt ja, sagt, ja, jetzt tue ich irgendwie da mich für Plattformregulierung einsetzen und wird dann quasi von den USA sanktioniert.
Ja, da haben wir ein paar grosse Fragezeichen im Moment am Laufen. Ich habe ja immer noch die Vorstellung oder die Idee, ich glaube, wenn wir eine Steuer machen würden, die nicht nur die amerikanischen Grosskonzerne betreffen, sondern alle Online-Umsätze, dann könnte in der Schweiz einfach einen weiteren Mehrwertsteuertarif rein tun. Wir haben ja schon drei, ich komme dann darauf an, noch einen vierten zu machen. Und dann bin ich nicht sicher, ob das wirklich funktionieren mit dem schwierig tun, weil es betrifft ja dann alle. Dann müsste auch die Schweizer Plattformbetreiber, die es ja auch gibt, und Geld verdienen mit Online-Werbung abliefern.
Ja, das stimmt. Wobei es gibt natürlich keine Schweizer Plattformen, die wesentlich sind, muss man sagen. Und eben, es geht ja darum, um die Angebote eigentlich Leistung gegen Aufmerksamkeit, die monetarisiert werden kann, mit Werbung. Dort, wo ja Geld fließt, dort haben wir ja grundsätzlich Mehrwertsteuer. Und wir unterdessen auch versucht, zum Beispiel gegenüber so chinesischen Online-Shops oder Online-Job-Plattformen durchzusetzen. Wenn du aber sagst, Unternehmen in der Schweiz, dann tauchen bei uns im Podcast immer zwei auf, Proton und Streamer. Über Proton haben du und ich, Andi, auch geredet, auch häufig kritisch, weil Proton gibt wirklich zu viel Kritik Anlass, nach wie vor. Bei Streamer, dort ist auch darum gegangen, mal ein bisschen mehr zu wissen. Dort war der Peter der Spezialgast gewesen. Aber wir haben auch über die umstrittene Revision von der Verordnung über die Überwachung von Post- und Fernmeldeverkehr, WIPF oder FÜPF, geredet. Und zwar quasi mit beiden Seiten, also mit dem Peter von Streamer, aber auch ein Spezialgast vom Dienst ÜPF, der diese Verordnung letztlich dort umsetzen und natürlich auch im Hintergrund beim Bund da federführend ist.
Ja, was wir auch noch hatten, ist, dass das VBS nicht weiss, wo seine Daten sind. Das habe ich auch noch lustig gefunden. Wir haben dort ein Problem gehabt und es ist dann irgendwie einfach unklar gewesen, wo eigentlich die Daten hergekommen sind, also die verschwunden sind, glaube ich. Ich weiß nicht mehr genau, was genau war. Aber wir haben dort irgend so ein lustige Lücken aufgedeckt und ist aber auch nie mehr etwas weitergegangen, oder?
Ja, ich glaube, die wissen immer noch nicht, welche Daten sind. Ja, also der abtretende Armeechef, der Süssli, hat sich zuletzt noch inszeniert mit einem Kritikpunkt an Microsoft, an Microsoft 365. Die Kritik ist einerseits berechtigt, dass die Armee die Abhängigkeit nicht haben. Auf der anderen Seite kauft man fleissig amerikanische Waffen, wo man genauso abhängig ist, vielleicht mit dem Trump-Deal noch mehr Waffen. Also dort haben wir dann auch die sichtbaren Widersprüche. Überhaupt Behörden und ihre Daten und so weiter, ist auch ein grosses Thema gewesen in diesem Jahr. Wir haben auch darüber geredet, Andi, dass vielleicht das Wissen nicht alles ist. Eben also wirklich toll, wenn wir in der Schweiz gute Anbieter haben, aber wir haben schon in der Entwicklung, dass gewisse Anbieter sehr heftig in den Schweizer Fernsehen wedeln und dann hinter der Kulisse vielleicht nicht ganz alles so ist, wie sie versprechen. Da ist der Klassiker natürlich Proton. Denen fliegt es jetzt auch langsam um die Ohren, dass sie während Jahren gesagt haben, die Schweiz ist so ein toller Standard betreffend Überwachung und Daten. Also Schutz vor Überwachung, Schutz vor den Daten. Das hat leider noch nie gestimmt. Und unterdessen ist der Widerspruch so gross, dass da ja, wir ein Wegzug inszenieren, wo wir aber auch ja aufgedeckt haben in einer Podcast-Folge, dass der Wegzug eigentlich so nicht stattfindet, sondern das scheinen natürlich mit Blick auf ihre internationalen Nutzerinnen und Nutzer schon vor einiger Zeit diversifiziert haben, vor allem in Deutschland, Norwegen. Norwegen vielleicht auch wegen dem günstigen Strom.
Ja, und nichtsdestotrotz ist halt die Überwachung und die Überwachungspflichten sind die Überwachungspflichten, die der Provider überall und der Plattformbetreiber und allen eigentlich aufgebürdet werden, immer mehr, dass die natürlich schon problematisch sein können, vor allem wenn man die Verschlüsselung noch aufmachen will. Und manchmal zeigt sich aber auch, es muss gar nicht so weit gehen, wenn wir Signalgate uns erinnert, eine Folge, die wir im April hatten, wo es darum gegangen ist, dass die amerikanische Elite aus der Regierung Trump in einer Signalgruppe miteinander gechattet hat und dummerweise noch einen sehr renommierten Journalist in die Gruppe genommen hat und dort sehr viel Geheimnis verbreitet hat. Es braucht nicht einmal Entschlüsselung manchmal, um an Daten zu kommen, wo man nicht hätte herkommen.
Hat dir die Datenschutzplauderei gefallen? Wir freuen uns über deine Bewertung, deinen Kommentar oder deine Rückmeldung.